Ja, guten Morgen von meiner Seite auch. Morgen, wenn man so will, liebes Christusforum, liebe Gäste. Guten Morgen möchte ich auch sagen an alle Podcaster, die nachher hören. Manchmal werdet ihr vergessen, aber ihr gehört auch dazu. Schön, dass ihr da seid. Kurze Vorbemerkung, also wer jetzt gelesen hat, dass Frank heute mit zu predigen dran gewesen wäre, stimmt, ist richtig, steht da. Ich habe kurzfristig übernommen, letztlich geht es ja nicht darum, wer hier steht, sondern dass Gott dadurch redet. Das wird ihm Anliegen sein, so wie mir auch. Und dafür haben wir gebetet und ich hoffe, das ist mein Wunsch, dass Gott uns heute aufschließt oder sagt, was er durch sein Wort zu sagen hat. Und da sind wir gerade unterwegs in der Geschichte von König David. Wir haben es eingangs schon gehört, David ist ein Mann, über den gesagt wird in der Apostelgeschichte, er lebte, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und das ist natürlich super für uns, dass wir solche Leute haben in der Bibel, dass wir die vorgestellt bekommen. Und da lohnt es sich natürlich auch, dann gleich mal intensiv hinzuschauen, was macht den zu einem Mann nach dem Herzen Gottes, wenn wir auch selber Leute nach dem Herzen Gottes sein wollen. Und ja, ich glaube, auch heute ist einiges, was wir da sehen können, was wir lernen können von David. Es wird auch noch eine oder zwei weitere Personen im Mittelpunkt stehen heute, vielleicht mehr als in den Predigten zuvor. Ihr werdet sehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da ganz tolle Impulse für uns heute drin sind. Es ist schon die vierte Predigt in dieser Reihe. Wir haben zuerst uns beschäftigt mit der Herzenshaltung und der Berufung. Dann haben wir danach gesehen, wie es um Riesen ging, Riesen erlegen, Riesenherausforderungen, könnte man sagen, im Leben. Und schließlich haben wir uns mit Freundschaft beschäftigt, jedes Mal geschaut, wie denkt Gott darüber und was können wir davon mitnehmen. Und heute ist es auch wieder ein anderes Thema. Und zwar steht das im 25. Kapitel des ersten Buches Samuel. Und es ist ein ziemlich langes Kapitel, ziemlich lange Begebenheit. Ich habe mich ehrlich gefragt, soll ich das jetzt nacherzählen, schnell irgendwie da durchhuschen und das möglichst irgendwie so schnell und effektiv wie möglich bringen? Oder wie macht man das, wenn es über 40 Verse sind? Und habe aber andererseits gedacht, ach komm, also wenn schon nicht der Bibeltext es wert ist, dass wir ihn ganz vorlesen und im Original haben, dann brauche ich auch nichts mehr zu sagen. Also lasst uns einfach mal hören auf das, was da steht. Das findet ihr, wer es nachlesen will, im 1. Samuel 25. Ich habe den ersten Vers mal weggelassen und auch die letzten zwei, aber wir haben den Kern der Geschichte. Folgendes steht da. Es war aber ein Mann in Maon, der hatte sein Gewerbe in Karmel. Und dieser Mann hatte ein sehr großes Vermögen und er besaß 3000 Schafe und 1000 Ziegen. Und er ließ gerade seine Schafe in Karmel scheren. Und der Name dieses Mannes war Nabal. Der Name seiner Frau aber war Abigail. Und sie war eine Frau von gesundem Verstand und von schöner Gestalt. Der Mann aber war hart und boshaft in seinem Tun und war ein Kalebiter. Als nun David in der Wüste hörte, dass Nabal seine Schafe scheren ließ, da sandte er 10 Burschen aus und sprach zu ihnen: Geht hinauf nach Karmel, und wenn ihr zu Nabal kommt, so grüßt ihn freundlich in meinem Namen und sagt: Mögest du lange leben. Friede sei mit dir und Friede sei mit deinem Haus und Friede mit allem, was du hast. Ich habe eben gehört, dass du Schafscherer bei dir hast. Nun, deine Hirten sind bei uns gewesen. Wir haben ihnen nichts zuleide getan. Und nicht das Geringste haben sie vermisst, solange sie in Karmel waren. Frage deine Burschen deswegen. Die werden es dir sagen und mögen meine Burschen vor deinen Augen Gnade finden. Denn wir sind an einem guten Tag gekommen. Gib doch deinen Knechten und deinem Sohn David, was deine Hand findet. Und die Burschen Davids kamen hin und redeten im Namen Davids nach all diesen Worten mit Nabal. Dann warteten sie schweigend. Aber Nabal antwortete den Knechten Davids und sprach: Wer ist David? Wer ist der Sohn Isais? Heutzutage gibt es immer mehr Knechte, die ihren Herren davonlaufen. Sollte ich mein Brot und mein Wasser nehmen und mein Fleisch, das ich für meine Scherer geschlachtet habe, und es Leuten geben, von denen ich nicht weiß, woher sie sind? Da kehrten die Burschen Davids wieder um auf ihrem Weg Und als sie heimkamen, berichteten sie ihm alle diese Worte. Da sprach David zu seinen Männern: Jeder gürte sein Schwert um. Und jeder gürte sein Schwert um. Und auch David gürtete sein Schwert um, und es zogen etwa 400 Mann hinauf, dem David nach. 200 aber blieben bei dem Gepäck. Aber einer der Burschen sagte es Abigail, der Frau Nabals, und sprach: Siehe, David hat Boten aus der Wüste gesandt, um unserem Herrn freundlich zu begrüßen. Aber er fuhr sie an. Und doch sind die Leute sehr gut zu uns gewesen. Sie haben uns nichts zuleide getan, und wir haben nicht das Geringste vermisst, solange wir bei ihnen umhergezogen sind, als wir auf dem Feld waren. Sondern sie sind eine Mauer um uns gewesen, bei Tag und bei Nacht, die ganze Zeit, in der wir bei ihnen die Schafe gehütet haben. So bedenke nun und sieh, was du tun kannst, denn es ist gewiss ein Unglück beschlossen über unseren Herrn und über sein ganzes Haus. Und er ist ein solcher Sohn Belials, dass ihm niemand etwas sagen kann. Da eilte Abigail und nahm 200 Brote und 2 Schläuche Wein und 5 zubereitete Schafe und 5 Scheffel gedörrtes Korn und 100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen und lud sie auf Esel und sprach zu ihrem Burschen: Geht vor mir her, siehe, ich will euch nachkommen. Sie aber sagte ihrem Mann Nabal nichts davon. Und es geschah, als sie auf dem Esel ritt und im Schutz des Berges hinabzog, siehe, da kamen David und seine Männer herab ihr entgegen. Und so begegnete sie ihnen. David aber hatte gesagt: Fürwahr, ich habe alles, was diesem da in der Wüste gehört, umsonst behütet, so dass nicht das Geringste verloren gegangen ist von allem, was ihm gehört. Und er vergilt mir Gutes mit Bösem. Gott tue solches und füge noch mehr den Feinden Davids hinzu, wenn ich von allem, was dieser hat, bis zum hellen Morgen auch nur einen übrig lasse, der männlich ist. Als nun Abigail David sah, stieg sie rasch vom Esel und fiel vor David auf ihr Angesicht und neigte sich zur Erde. Und sie fiel ihm zu Füßen und sprach: Ach, mein Herr, auf mir sei diese Schuld. Und lass doch deine Magd vor deinen Ohren reden und höre die Worte deiner Magd. Mein Herr, achte doch nicht auf diesen Mann Belials, den Nabal, denn er ist, wie sein Name heißt, nah. Nah ist, also er ist, wie sein Name heißt, nah ist sein Name und Nahheit ist bei ihm. Ich aber, deine Magd, habe die Burschen meines Herrn, die du gesandt hattest, nicht gesehen. Nun aber, mein Herr, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, der Herr hat dich daran gehindert zu kommen, um Blut zu vergießen und dir mit eigener Hand zu helfen. So sollen nun deine Feinde und die, welche meinem Herrn übel wollen, werden wie Nabal. Hier ist nun die Gabe, die meine Magd meinem Herrn hergebracht hat. Gib sie den Burschen, die meinem Herrn nachfolgen. Vergib doch deiner Magd die Übertretung, denn der Herr wird gewiss meinem Herrn ein beständiges Haus bauen, weil mein Herr die Kriege des Herrn führt. Und nichts Böses soll an dir gefunden werden, dein Leben lang. Wenn sich ein Mensch erheben wird, um dich zu verfolgen und um dir nach dem Leben zu trachten, so sei das Leben meines Herrn ins Bündel der Lebendigen eingebunden, bei dem Herrn, deinem Gott. Aber das Leben deiner Feinde schleudere er mitten aus der Schleuderpfanne. Und es wird geschehen, wenn der Herr an meinem Herrn handeln wird, nach all dem Guten, das er dir versprochen hat und dich zum Fürsten über Israel bestellen wird. So wird es dir nicht zum Anstoß sein, noch zum Herzensvorwurf für meinen Herrn, dass er ohne Ursache Blut vergossen und dass mein Herr sich selbst geholfen hat. Wenn nun der Herr meinem Herrn wohltun wird, so gedenke an deine Magd. Da sprach David zu Abigail: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der dich am heutigen Tag mir entgegengesandt hat. Und gesegnet sei dein Verstand. Und gesegnet seist du, dass du mich heute davon zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten und mir mit eigener Hand zu helfen. Denn so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, der mich daran gehindert hat, Böses zu tun. Wenn du mir nicht so schnell entgegengekommen wärst, so wäre dem Nabal bis zum hellen Morgen nicht einer übrig geblieben, der männlich ist. So nahm David von ihrer Hand, was sie ihm gebracht hatte, und sprach zu ihr: Zieh wieder in Frieden in dein Haus hinauf. Siehe, ich habe auf deine Stimme gehört und deine Person angesehen. Als aber Abigail zu Nabal kam, siehe, da hielt er in seinem Haus ein Mahl wie das Mahl eines Königs. Und das Herz Nabals war guter Dinge und er war schwer betrunken. Sie aber sagte nichts, weder Kleines noch Großes, bis zum hellen Morgen. Als es aber Tag geworden war und der Weinrausch von Nabal gewichen war, da berichtete ihm seine Frau diese Dinge. Da erstarb sein Herz in seinem Inneren und er wurde wie ein Stein. Und es geschah nach 10 Tagen, da schlug der Herr den Nabal, dass er starb. Als nun David hörte, dass Nabal tot war, sprach er: Gelobt sei der Herr, der meine Schmach an Nabal gerecht und seinen Knecht von Unrecht abgehalten hat. Und der Herr hat Nabals Unrecht auf seinen Kopf vergolten. Und David sandte hin und warb um Abigail, um sie sich zur Frau zu nehmen. Und als die Knechte Davids zu Abigail nach Karmel kamen, redeten sie mit ihr und sprachen: David hat uns zu dir gesandt, um dich zu seiner Frau zu nehmen. Da stand sie auf und verneigte sich mit ihrem Angesicht zur Erde und sprach: Siehe, hier ist deine Magd, dass sie diene und dem Knecht meines Herrn die Füße wasche. Und Abigail eilte und machte sich auf und ritt auf einem Esel und mit ihr 5 Mägde, die ihr nachfolgten. Und sie zog den Boten Davids nach und wurde seine Frau. Ja, das war lang. Ich hoffe, ihr konntet folgen. Ich hoffe, ihr konntet vielleicht so die Hauptgedanken der Geschichte wahr und aufnehmen. Vielleicht kennt der eine oder andere das auch. So, ja, wollen wir es einfach mal nehmen. Und ich habe was ganz Simples, was ganz Einfaches mit euch vor, was die Predigt anbelangt. Ich will also jetzt keine großartigen Unterpunkte formulieren, dies und das und jenes, sondern ich will einfach die 3 Hauptpersonen, die da sind, das wären ja David, Abigail und Nabal, will die einfach alle 3 nacheinander mal anschauen und nacheinander gucken, ja, was passiert denn eigentlich mit denen, was machen die, wie gehen die mit Gott um, wie geht Gott mit denen um, was können wir uns daraus nehmen. Und ich glaube, das ist ziemlich interessant. Wir fangen mit David an, dann Abigail, dann Nabal. Also zuerst David. Das habe ich jetzt nicht auch noch vorgelesen aus gutem Grund, aber man könnte gleich das Kapitel vorher sich mal mit anschauen. Dann ist da die Geschichte, wie David, der eigentlich schon zum König gesalbt ist durch den Propheten Samuel, wo eigentlich klar ist, der Mann wird König, aber wie er auf der Flucht ist vor seinem Vorgängerkönig, vor Saul, der ja auch noch im Amt ist und noch lebt. Und Saul will ihn töten, David muss fliehen, bis sich dann irgendwann das Blatt wendet und auf einmal nicht mehr Saul der Verfolger und David der Verfolgte ist, sondern David auf einmal der ist, der Saul in die Hand bekommt, der also nachts in einer Höhle die Möglichkeit hätte, Saul ohne weiteres zu töten und versucht es, macht es nicht. Wenn er seinen Vorgänger, seinen Verfolger Saul töten würde, dann hätte er Ruhe, dann wäre er wahrscheinlich automatisch König. Sehr verlockend, aber David macht es nicht. David schneidet dann ein Stück vom Schlafanzug ab von Saul, um ihm zu zeigen, ich hätte die Möglichkeit gehabt, aber ich habe es nicht gemacht. Und das ist wirklich eine Situation im Kapitel vorher, wo David geistliche Reife beweist. Wo David sagt, also nicht ich vertrete hier meine Rechte, nicht ich setze mit meiner eigenen Kraft und meiner eigenen Möglichkeit das durch, was Gott tun will, sondern ich lasse es Gott machen. Gott wird sich um Saul in der Weise kümmern, wie Gott das für richtig hält. Und wenn Gott mir zugesagt hat, dass ich König werden werde, dann wird Gott das auch einhalten. Und ich muss mich nicht versündigen an meinem Vorgänger, an dem, den Gott ja seinerzeit auch eingesetzt hat. Also wirklich Hochachtung vor dem, was David dort zeigt, an geistlicher Größe, im Kapitel zuvor. Da geht es um Leben und Tod von ihm und er zeigt diese Haltung. Dann aber, in dem Kapitel, was wir hier haben, sieht es ganz anders aus. Da geht es nicht um Leben und Tod zunächst. Da ist die Situation, dass David quasi auf der Flucht ist, hat 600 Mann, 600 Krieger, teilweise auch Zwielichtige, wahrscheinlich auch Abtrünnige bei sich. Die muss er schon irgendwie versorgen. Da muss man gucken, dass man für 600 Mann immer irgendwas auf dem Teller hat. Da würde sich sicherlich anbieten, auch mal bei den Schafen von Nabal das ein oder andere für sich rauszunehmen. Das tut er aber nicht. Ist gut zu den Leuten von Nabal. Im Gegenteil, also nicht nur, dass er sie verschont, er beschützt sie sogar noch. Da heißt es, er war wie mit seinen Leuten, mit diesen 600 Leuten David, wie eine Mauer um die Herde von Nabal herum, tut er sehr viel Gutes. Und Nabal, auf den kommen wir nachher noch zu sprechen, ist sehr undankbar. David hatte sich erhofft, wenn er schon so gut zu Nabal ist, könnte er vielleicht irgendwann mal hingehen und könnte dann fragen, Mensch, guck mal, ich habe mich um deine Leute gekümmert und um deine Schafe gekümmert, ich habe dir Gutes getan, könnte ich vielleicht von dir irgendwie eine Gabe bekommen, könnte ich vielleicht für meine Leute was zu essen bekommen. Eigentlich selbstverständlich, dass Nabal das nicht abschlagen kann, aber Nabal, der ja auch irgendwie unsympath in Person ist, schlägt es ab, stattdessen, dass er Freundlichkeit mit Freundlichkeit erwidert. Ist Nabal undankbar, provoziert ihn noch. Wer ist dieser David? Ich kenne den gar nicht. Bestimmt irgendein weggelaufener Knecht. Sollte ich irgendwem dahergelaufenen was von meinem Zeug abgeben? Also das ist schon nicht nett, was Nabal macht. Aber es ist auch weniger als das, was Saul gemacht hat. Saul hat nach Davids Leben getrachtet. Nabal beleidigt ihn. Und trotzdem, bei Saul war David so geistig groß, geistig reif, dass er sich nicht gerecht hat. Hier bei Nabal, der eigentlich weniger macht als Saul, rastet David total aus. Er ist beleidigt worden, er hat nichts bekommen, sein Gutes wurde mit Bösem erwidert und David rastet aus, David beschließt, ich gehe jetzt mit 400 Mann, gehe ich jetzt bewaffnet zu diesem Nabal hin und alles, was der hat, er inklusive, werde ich töten, weil der mich beleidigt hat, weil der mir nicht gegeben hat, was mir möglicherweise zusteht. Dann merkt man, was ist da passiert? Was ist passiert zwischen dem Kapitel 24, wo dieser geistlich reife David, der auf Selbstjustiz verzichtet hat, war im Vergleich zu Kapitel 25, wo David irgendwie überreagiert und ausrastet, wo er töten will, weil er zurückgewiesen wird. Da ist irgendwie ganz großer Unterschied. Ich möchte das gar nicht weiter beurteilen, möchte auch nicht spekulieren, was da passiert ist, weil es schlichtweg auch nicht in der Bibel steht. Aber ich stelle einfach mal fest, diese große Diskrepanz zwischen diesen beiden Kapiteln, zwischen diesen beiden ähnlichen Situationen, wie er da reagiert. Ich nehme es mehr für uns mal so zum Anlass zu überlegen, wie ist es denn bei uns? Und wenn ich da so überlege, wie ist es heute mit uns in den Situationen, die für uns knifflig sind, dann freut es mich eigentlich auch ein Stück weit zu sehen, dass David da auch nicht so perfekt ist. Eigentlich freut es mich, ein Stück weit zu sehen, dass David gestern so und heute so reagiert. Nicht, weil das toll wäre, wie das hier läuft, aber weil ich glaube, wir machen das auch oft so. Kennt ihr das? Dass ihr mit Gott unterwegs seid, auch glücklich seid, dass sich vielleicht manche Dinge im Leben ändern, dass ihr manche Bereiche des Lebens vermeintlich im Griff habt, so wie David dieses mit dem Aufbrausenden dieser Selbstjustiz im Griff zu haben scheint und dann irgendwann kommt eine vermeintlich harmlose Situation und die Dinge, wo du gedacht hast, hey, das passt eigentlich bei mir, da ist es wieder harmlos und trotzdem wieder voll da, wieder voll die alten Verhaltensmuster. Ich habe gedacht, ich lüge nicht mehr. Ich habe gedacht, ich bin an der Stelle weiter. Formulier das fromm. Ich glaube, der Heilige Geist hat mich verändert an der Stelle. Früher habe ich damit ein Problem gehabt. Also ist jetzt so ein konstruiertes Beispiel. Ich denke, ich habe das hinter mir gelassen und dann kommt irgendeine kleine Situation und voll wieder drin. Oder manche haben das vielleicht auch beim Thema ähnlich wie David, Emotionalität, Aufbrausen. Da hat man vielleicht gedacht, ich habe es hinter mir gelassen. Gottes Geist hat an mir gearbeitet, ich bin ruhiger geworden, ich kann Dinge ertragen und dann kommt irgendeine Kleinigkeit harmlos und ich raste wieder voll aus. Und ein Stück weit ist es bei David hier auch so, wo man sieht, einmal so in dem einen Kapitel, einmal anders in dem anderen Kapitel. Es freut mich, dass er so authentisch hier dargestellt wird, dass das nicht durch irgendeinen frommen Verfasser jetzt so verwässert und weggewischt wurde, sondern dass die Bibel klar macht, Mensch, auch ein Mann, von dem abschließend gesagt wird, dass er nach dem Herzen Gottes lebte, auch so einer ist versucht, immer wieder auch zurückzufallen. Auch für so einen ist das Leben in der Heiligung kein Selbstläufer. Freut mich, an sich zu sehen, weil es ermutigend ist. Es geht also nicht um die Frage, ob wir schnell irgendwie perfekt und schuldlos werden, sondern es geht um die Frage, wie gehen wir damit um, wenn es passiert. Und dann habe ich noch eine Beobachtung zu David. Obwohl er ja so richtig zornig auf Nabal ist, obwohl er sich mit 400 Mann auf den Weg macht, den jetzt umzubringen, trotzdem kommt es nicht dazu. Also er hat das sich zwar fest vorgenommen und gesagt, Gott, tue mir dies und jenes, wenn ich es nicht tue, und füge meinen Feinden noch etliche hinzu, wenn ich es nicht tue. Trotzdem kommt es nicht dazu. Das ist nicht Davids Verdienst. Nicht, dass er schnell wieder abgekühlt wäre und sich dann doch anders überlegt hätte auf halber Strecke, sondern es ist ja letztlich Gottes Verdienst. Gott sorgt dafür, dass diese Frau, Abigail, von der wir nachher noch reden werden, ihm in die Quere kommt und dass sie ihn davon abhält. Ist total interessant. Wir haben das eben gelesen. Wahrscheinlich ist es in den vielen Versen etwas untergegangen. Aber Abigail weiß sogar, dass sie im göttlichen Auftrag unterwegs ist. Sie sagt, als sie zu David kommt, ich zitiere das nochmal, der Herr hat dich daran gehindert zu kommen, um Blut zu vergießen und dir mit eigener Hand zu helfen. Sie weiß, mein Auftrag ist es, dahin zu gehen und diesen Mann davon abzuhalten, dass er im Zorn Unsinn macht. Das sind auch Gottes Wege, muss man ehrlich sagen. Was haben wir mit David für einen Mann? Wir haben einen Mann, der möchte gerne nach Gottes Willen leben, der möchte gerne so handeln, wie es Gott gefällt. Der merkt schnell und an vielen Stellen, dass es nicht klappt. Aber wir sehen hier durch diese Begebenheit mit Abigail eben auch, dass Gott ihn sieht und dass Gott das honoriert und dass Gott ihm auch hilft. Dass Gott durchaus auch mit den Schwächen seiner Leute ein Stück weit umgehen kann. Er schickt Abigail, weil David selber nicht in der Lage gewesen wäre, hier aus dieser Situation unbeschadet hervorzugehen. Vielleicht kennt ihr auch das. Ich persönlich kenne das aus meinem Leben manchmal, wenn wieder Sünde ansteht, wenn ich mir vorgenommen habe, irgendwas zu tun, was nicht gut ist. Da hat es wirklich schon Situationen gegeben, wo es an der Tür klingelt, wo jemand kommt und ich gedacht habe, also den hat jetzt wirklich der Herr geschickt. Manchmal sind die Situationen bis heute ganz ähnlich und wenn man seinen Gott kennt, da erkennt man auch solche Situationen und weiß, dass er derjenige ist, der diese Leute manchmal schickt, dass er uns eine Abigail vorbeischickt. Aber Gott hat noch ganz andere Mittel heute zu Zeiten des Neuen Testamentes. Ganz andere Mittel, um seine Leute davon abzuhalten, im Zorn Dummheiten zu machen, nämlich den Heiligen Geist. Wir haben heute schon von Galater 5 gehört, als es um die Geburtstage ging. Und ich glaube, dass da wirklich ein großer Schlüssel drin liegt. Wenn wir das möchten, Leute zu sein nach Gottes Herzen, und wenn wir aufrichtig das versuchen, nach dem Willen Gottes zu leben und zu tun, was ihm gefällt, dann gibt uns Gott mit dem Heiligen Geist eine wunderbare Möglichkeit in uns. Da steht in dem Kapitel Galater 5, dass der Geist Gottes in uns ist und gegen das eigene Fleisch, also gegen das eigenen Willen, gegen die ständig in uns aufsteigende Sünde kämpft. Und wenn wir dem Geist Raum geben in uns, dann ist der Heilige Geist in uns, Gott als Heiliger Geist in uns in der Lage, wirklich vieles nicht Realität zu werden oder Realität werden zu lassen, was in uns so drin ist an Bösem und an Hang zur Dummheit und zur Sünde. Im Alten Testament hier sehen wir es sehr, sehr handgreiflich ist das falsche Wort, aber sehr, sehr deutlich daran, dass Abigail kommt im Namen Gottes, um David an der Sünde zu hindern. Das gibt es auch heute noch, aber noch effektiver ist, glaube ich, heute, dass Gott uns seinen Geist gibt, damit wir so leben können, wie es ihm gefällt. Jetzt habe ich häufiger von Abigail schon gesprochen und lasst uns auch zu dieser Frau jetzt kommen und sie mal anschauen, was hat es mit ihr auf sich. Sie ist ja irgendwie auch die Heldin in dem Kapitel, was wir haben. David so, der authentische Kämpfer, der mit Gottes Hilfe das Schlimmste vermeiden kann. Abigail ist die Heldin des Kapitels, muss man ehrlich sagen. Diejenige, die hier besonders heraussticht, die auch so vorgestellt wird, einerseits, dass sie eine sehr hübsche, schöne Frau ist, andererseits wird aber mehrfach auch ihr Verstand und ihre Weisheit gelobt. Was tut sie in diesem Kapitel? Eine Frau bewahrt zwei Männer vor schlimmen Dingen. Das ist schon toll, was hier passiert. Sie bewahrt ihren Ehemann Nabal, der keine Frage, der unmöglich ist, den man auch vielleicht gerne mal ins offene Messer laufen lassen würde, aber das tut sie nicht. Sie bewahrt ihren fürchterlichen Ehemann Nabal davor, dass er von David getötet wird. Und sie bewahrt David davor, dass er sich im Zorn schuldig macht und Gott ihn dann zur Rechenschaft ziehen muss. Wie macht sie das? Und da ist sie, glaube ich, wirklich ein Vorbild auch für Frauen, für geistliche Frauen bis heute, indem sie es schafft, ihre gottgegebene Rolle als Frau und auch als Ehefrau total klasse und absolut perfekt zu füllen. Was ich damit meine, erkläre ich. Wir haben in der Bibel, das ist nicht so populär, das jetzt so zu sagen gesellschaftlich, ich tue es trotzdem, weil es in der Bibel steht, wir haben sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament Lehre darüber, über die Rolle der Frau, dass es nicht die gleiche Rolle ist, wie Männer sie haben. Wie gesagt, nicht populär, aber es ist so. Wir haben im Neuen Testament zum Beispiel Paulus, der zu dem Thema an verschiedenen Stellen was schreibt. Wir haben die Stellen, wo er beschreibt, dass der Mann das Haupt über die Frau ist, die Frau sich ihrem Mann unterordnen soll. Und ich glaube, das ist nichts Schlechtes. Da geht es ja nicht um Wert, da geht es nicht um Liebhaben, dass Gott die einen lieber hat als die anderen. Ich glaube, wenn Gott das so sagt, dann ist es gut, darin auch die Weisheit Gottes und den Segen Gottes neu zu entdecken. Und wir sehen hier an dem Beispiel von Abigail, wie sie genau das tut. Also sie und ihr Ehemann sind ja sehr unterschiedlich, so unterschiedlich, dass ich mich frage, wie ist sie an den Typen geraten. Sie ist ihm weit überlegen, so wie sie dargestellt wird. Sie ist ihm überlegen in Schlauheit, überlegen in ihrem Wissen, aber auch in ihrer Einstellung, in ihrer ganzen Lebensweise, in ihrer Selbstbeherrschung. Also sie steht weit, weit vom Niveau her über ihrem Ehemann. Und trotzdem macht sie das, was die Bibel lehrt. Sie macht sich ein Stück weit auch untertan unter diesen fiesen Typen. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn sie das Haus Nabals führen würde, wenn sie zuständig wäre dafür, wie man mit den Leuten, mit den Knechten umgeht, mit den Tieren umgeht, wie man vielleicht auch die Dinge verkauft und Handel treibt. Ich glaube, das Haus Nabals könnte effektiver, also Mutmaßung von mir, aber ich glaube, es könnte effektiver arbeiten, als das unter dem cholerischen Chef Nabal ist. Aber sie hält sich zurück, sie lässt ihn machen. Da sieht man einerseits wirklich, wie sie demütig ist ihrem Mann, ihrem Ehemann gegenüber, dass sie die Ordnungen Gottes, die Herrschaft Gottes höher stellt als ihre eigenen Möglichkeiten, ihr eigenes Potenzial. Dafür ziehe ich den Hut, muss ich ehrlich sagen. Das ist also meine Anerkennung, meine Hochachtung für diese Frau. Auf der anderen Seite sieht man das, was im Alten Testament zum Tragen kommt, ganz am Anfang, wo es um die Schöpfung geht, wo erst der Mann, dann die Frau geschaffen wird und es heißt, die Frau wird als eine Gehilfin für den Mann geschaffen. Auch das wurde oftmals negativ ausgelegt und mit Wertigkeiten versehen. Ist überhaupt nicht so, es geht hier um eine Rolle. Und auch das sieht man eben halt bei Abigail, wie sie diese Rolle füllt. Also muss man ganz banal sagen, sie ist ja eine Riesenhilfe für ihren Ehemann, für Nabal darin, dass sie ihm das Leben rettet an der Stelle. Sie hätte ja auch sagen können, also mein Mann, wenn er streitet, seine Sache, ich bin hier die Frau, habe nichts zu sagen, lassen wir mal, das macht sie ja gar nicht. Sie ist einerseits ist sie demütig, ordnet sich unter, auf der anderen Seite ist sie aber auch eine super Hilfe, die aus dem Hintergrund und aus dieser Demut heraus wirklich ihrem Mann auf beste Weise dient und ihn bewahrt. Also da ist bei dieser Frau wirklich ein perfektes Zusammenspiel zwischen diesen beiden Polen, zwischen der Demut und zwischen der Hilfe, die sie für ihren Mann darstellt. Und das ist klasse, das ist wirklich ein gutes, großes Vorbild. Männer, die so eine Frau haben, können Gott im Grunde genommen morgens und abends dafür danken. Das ist schon toll. Sicherlich ist Nabal derjenige, der den größten Segen davonträgt, dass er diese Frau hat. Wie gesagt, bleibt am Leben. Aber wir sehen hier auch, dass solche Frauen nach dem Herzen Gottes, sage ich jetzt mal, auch wenn es nicht verbrieft ist in der Apostelgeschichte über Abigail, aber doch diesen biblischen Vorstellungen Gottes vom Frausein entspricht, das bringt den Segen für den Ehemann, bringt aber genauso auch Segen für David. Mit dem ist sie ja noch nicht verheiratet. Und trotzdem auch hier das Gleiche. Wir sehen wiederum die Demut, wie sie ihn anspricht, mein Herr, und wünscht ihm Gutes und weiß über ihn, dass er Verheißungen von Gott hat. Andererseits auch hier wieder die Hilfe. Ich bin gesendet, um dich davon abzuhalten, um dir zu helfen, dass du keinen Blödsinn machst. Schon großartig, sowohl für Frauen innerhalb der Ehe, wie aber auch generell. Also solche Frauen können wir ganz super gut gebrauchen, ja, in Ehen, aber auch in Gemeinde, im Leben, in der Gesellschaft. Das ist schon ein schönes Vorbild. Gut, dann kommen wir zum Schluss zu Nabal. Nabal, übrigens, habe ich noch gar nicht erwähnt, heißt, wenn man das übersetzt, der Dummkopf. Also ich glaube persönlich nicht, dass die Eltern Nabals gesagt haben, oh, guck mal, wäre lustig, wenn wir unser Kind mal Dummkopf nennen. Sondern ich glaube, dass das wahrscheinlich so ein Name ist, der sich im Leben irgendwie ergeben hat. So Spitzname, wo die Leute früh gemerkt haben, boah, der ist ja wirklich extrem. Wir nennen den jetzt Dummkopf. Also ich denke nicht, dass das irgendwie im Perso bei ihm steht, sondern dass es einfach Nomen erst oben. Die Leute haben ihn so genannt, weil er wirklich ein Dummkopf ist. Ja, gucken wir mal, was kann man denn über Nabal so sagen, so anhand dessen, was in dem Kapitel beschrieben wird. Er ist auf jeden Fall ziemlich egoistisch. Sollte ich von meinem Zeug was abgeben, sollte ich von Leuten, die ich nicht kenne, sollte ich denen was geben, geizig. Er ist wahrscheinlich auch ziemlich unbeliebt. Wenn die Leute sich einen Spaß daraus machen, ihn den Dummkopf zu nennen, dann mag ihn wahrscheinlich kaum jemand. Er ist beleidigend. Da steht der von Gott gesalbte zukünftige König, beziehungsweise in Gestalt seiner Knechte vor ihm, und er sagt, ah, irgendein Entlaufener wird es schon sein. Beleidigend, obwohl er ihn gar nicht wirklich kennt. Streitsüchtig ist er. Er ist unbeherrscht. Wir merken das an diesem Festmahl, was er geben lässt, wie ein König. Vielleicht hat Nabal auch noch ein Alkoholproblem. Könnte man drauf kommen, wenn man liest, er war schwer betrunken. Und vielleicht das Krasseste, wenn wir uns diesen Mann anschauen, ist, was der Vers 17 sagt. Da steht, er ist ein Sohn Belials. Belial ist eigentlich ein Begriff für den Teufel. Also kann man sagen, Nabal wird hier beschrieben als jemand, der was Teuflisches in seiner Person hat. Und das merkt man dann an diesen Dingen, wie er sich verhält und an den Eigenschaften, die er zeigt. Also kein angenehmer Mensch, keiner, mit dem man gerne zu tun hat und auch keiner, mit dem man gerne verglichen wird oder mit dem man sich gerne identifizieren möchte. Aber ich bitte euch, das trotzdem mal kurz wenigstens zu machen. Ja, einmal der Vergleich. Du mit Nabal, ich auch, Vergleich mit Nabal. Wo stehst du im Vergleich zu diesem Mann? Wo stehe ich? Meine erste Selbsteinschätzung im Vergleich zu diesem fiesen Mann ist, ja, ein bisschen besser bin ich schon. Hoffentlich, zum Glück vielleicht auch. Das mag stimmen, so schlimm wie Nabal bin ich nicht. Und vielleicht vermute ich, dass für viele das auch der erste Gedanke ist, naja, also so schlimm bin ich nicht. Gut, schön, freut mich. Aber wenn ich mich dann doch mal etwas tiefer und etwas ehrlicher einlasse, stelle ich fest, Moment, das sage ich jetzt wirklich auch persönlich über mich, weil ich glaube, es ist doch mehr Nabal an mir und in mir, als ich das gerne hätte. Ich lasse euch da mal ein bisschen teilhaben, guckt mal rein. Nehmen wir das Gelage von diesen Alkoholexzess von Nabal. Ja, okay, wenn ich ehrlich bin, das habe ich früher auch gemacht. Hat mir auch sogar gefallen. Wenn ich da heute drüber nachdenke, okay, ich mache das nicht mehr. Ich an der Stelle tatsächlich ein bisschen weiter als früher. Aber den Reiz an dem Ganzen, spricht nicht für mich das sozusagen, kann ich bis heute verstehen. Blöd, ganz schön viel Nabal in mir. Diese Streitsucht von Nabal, dieses Ausrasten, die meisten kennen mich eher als ruhigen Menschen, aber wenn mir im Straßenverkehr jemand im Weg steht, mir dumm kommt und wenn derjenige dann noch das falsche Auto fährt, was ich unsympathisch finde, dann merke ich, das kommt in mir hervor und dann solltet ihr mich lieber nicht kennenlernen in diesem Moment. Schon wieder, Nabal in mir. Und das sind jetzt zwei Beispiele. Vielleicht würdet ihr für euch andere Beispiele sehen, wo ihr merkt, Moment, also wenn ich ganz ehrlich bin, so ein bisschen ähneln tue ich dem doch. Vielleicht sind es auch Sachen, die jetzt hier nicht explizit von Nabal gesagt werden, aber ja, wenn wir in uns reinschauen, da ist auch viel, was uns diesem Mann ähnlich macht, viel Hässliches. Das Erschreckende daran ist ja, dass uns dieses biblische Kapitel auch deutlich macht, wo die Geschichte mit Nabal am Ende hinläuft. Nabal stirbt, da wird gesagt, dass sein Herz Probleme macht, er wird wie ein Stein, nach 10 Tagen stirbt er. Das ist aber nicht so, dass das hier irgendwie offen in der Schwebe gelassen wird, naja, ist halt so passiert, medizinischer Zufall oder sowas, sondern es heißt an dieser Stelle eindeutig, dass Gott das gemacht hat. Es heißt eindeutig, dass Gott ihn geschlagen hat und Gott das veranlasst hat, dass Nabal stirbt. Und das heißt, auch das ist fürchterlich unpopulär sozusagen, aber das heißt, wie wir leben, das hat durchaus Konsequenzen vor Gott. Gott lässt uns ja lange machen, auch Nabal kann ja viele Leute beleidigen, kann ja viele Leute übers Ohr hauen, darf viele seiner Gelage feiern und es passiert nichts. Und man fragt sich vielleicht, warum darf dieser böse Mensch so lange Spaß haben? Aber es wird doch deutlich, am Ende werden die Dinge doch nicht vergessen. Am Ende macht das einen Unterschied, wie ich lebe und was ich tue und was ich lasse. Und das wird auf uns zurückfallen. Das ist insofern tragisch, weil wenn wir vorher gesagt haben, wir sind auch alle ein Stück Nabal, dann ist das schon eine eindringliche Warnung hier. Sehr unangenehm. Wenn da nicht noch ein anderer Aspekt wäre aus dem Leben Nabals, den ich auch noch auf jeden Fall zur Sprache bringen möchte und auch dann darauf enden möchte. Der letzte Gedanken deutlich mutmachender. Gott gibt die Frau Abigail, wenn man so will, als Mittler zwischen Nabal, den fiesen Typen, und seinen Feind David, der ihm ans Leben will. Ich fand das total eindrücklich zu lesen nochmal, auch was Abigail eigentlich sagt, als sie vor David steht, wie sie die Dinge formuliert. Und zwar sagt sie zu David, ach mein Herr, da ist dieses Demütige, ach mein Herr, und jetzt, auf mir sei diese Schuld, die Schuld Nabals, dass Nabal frech war, dass Nabal provoziert hat und Gutes mit Bösem vergolten hat, sagt Abigail, dass diese Schuld sei auf mir. Sie stellt sich quasi zwischen ihren Mann, der Mist gebaut hat, und den Feind David, der ihm deswegen ans Leben will. Und weiter, mein Herr, achte doch nicht auf diesen Mann Belials, den Nabal, denn er ist, wie sein Name heißt, nah. Ich habe gedacht, Mensch, das sind doch Dinge, die kennst du doch. Diese Redeweise, diese Verse, die erinnern doch ganz stark an anderes. Ach, mein Herr, auf mir sei diese Schuld. Erinnert mich doch total auch an das, was die Bibel an anderer Stelle sagt, in Jesaja 53. Aber der Herr warf unsere Schuld auf ihn. Da ist auf einmal von Jesus die Rede. Und da merkt man, Abigail stellt, was da für ihren Mann, für Nabal, der so ein Schlimmer ist, ähnlich wie Jesus für uns heute. Seine Schuld auf mir, sagt Abigail über die Schuld von Nabal, sagt Christus über unser Leben, über unsere Schuld. Und auch das Zweite, was sie hier sagt, und wieder Abigail wörtlich zitiert, mein Herr, achte doch nicht auf diesen Mann Belials. Jesus sagt, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Merkt ihr diese Nähe auf einmal, wie Gott uns in dieser Frau Abigail ein Stück weit schon was durchscheinen lässt von dem, was er selber tut durch seinen Sohn Jesus Christus? Finde ich total faszinierend. Und dann merkt man auf einmal, okay, wir mögen sein als Menschen wie Nabal, wir mögen wirklich oft daneben liegen und wirklich schlimme Wesen sein, aber Gott gibt uns einen Mittler zwischen uns und sich. Gott sorgt dafür, dass unser Schlimmsein und alle unsere Unmöglichkeiten, die Bibel würde von Sünde reden an der Stelle, letztlich auf ihm, auf diesem Mittler liegen. Und das ist Jesus Christus, der uns vergibt. Im Unterschied zu Abigail ist Jesus dafür gestorben. Abigail musste nicht sterben. Die konnte die Situation mit Kuchen und Wein kitten. Jesus musste seinen Leib dafür geben. Jesus musste sterben. Aber das ist, glaube ich, ist wirklich die gute Nachricht, die finde ich schön, wenn sie auch in diesen Texten des Alten Testamentes immer wieder durchscheint. Wie schlimm du auch bist, was immer du auch machst und was für ein fieser Typ oder fiese Frau sein magst, Es gibt diesen Mittler, es gibt Vergebung durch Jesus Christus, der deine Strafe trägt, wenn du ihm vertraust. Ja, das gilt für jeden, der das glaubt und für jeden, der es annimmt. Damit bin ich im Grunde genommen durch mit den drei Personen. Nochmal ganz kurz zusammenfassen. Wir hatten David, um den es ja eigentlich geht, in der Predigtreihe, der heute vielleicht etwas in den Hintergrund getreten ist, aber auch vorkam. David, der Gott gefallen will, den einen oder anderen Rückschlag aber auch erlebt und trotzdem erleben darf, wie Gott an seiner Seite steht und ihn bewahrt von außen, dadurch, dass er ihm diese Frau Abigail zur Seite stellt. Dann haben wir Abigail selber, diese wunderbare Frau, tolles Vorbild, deren Weisheit gelobt wird. Die Weisheit, die darin liegt, dass sie es versteht, dem biblischen Rollenbild auch der Frau zu entsprechen, zwischen Demut auf der einen Seite und aber dem Hilfesein auf der anderen Seite. Und wir haben Nabal, den Dummkopf, der uns leider manchmal sehr ähnlich ist, aber der eine Fürsprecherin hat. Weiß ich, es sind drei verschiedene Geschichten, drei verschiedene Personen, die sehr unterschiedlich sind, die alle in diesem einen Kapitel aufeinandertreffen. Ich hoffe, dass ihr jeder für sich so einen von den dreien hat, wo er sagt, ja, das ist mein Ding, da kann ich was von mitnehmen. Gerne auch zwei oder drei, aber das wäre mein Wunsch, mein Gebet auch, dass Gott durch diese Personen uns etwas zu sagen hat. Wer mag, und dazu mache ich Mut, lest es nochmal nach. Wie gesagt, es ist viel Text, das haben wir am Anfang gesehen. Lest das Kapitel 25, ist es nochmal. Gerne auch die ganze Geschichte von David, auch da die Ermutigung zu von 1. Chronik, zieht sich bis in die 2. Chronik hinein. Wir predigen auch nicht jeden Abschnitt davon, wir predigen nicht jede Begebenheit. Haltet die Dinge nach im Gebet und lasst das, was Gott uns zu sagen hat, auf euch und auf euer Herz wirken. Amen.